würde uns jetzt die Frage gestellt, wie denn die Frau von Josef heißt, wir befinden uns also im Alten Testament, dann könnte ich mir vorstellen, ganz vorsichtig ausgedrückt, dass vielleicht der eine oder andere seine Probleme hat, seine Schwierigkeit hat mit der Beantwortung dieser Frage. Aber man sollte trotzdem diese Frage nicht so schnell übergehen, denn wer kommt nach diesen drei Patriarchen? Es ist genau Josef mit seiner ganz detailliert beschriebenen Biografie. Und seine Frau wird immerhin dreimal im Alten Testament erwähnt. Und liebe Geschwister, um diese drei Textpassagen, um diese drei Belegstellen soll es heute Morgen einmal gehen. Und deswegen möchte ich zunächst mal diese Stellen vorlesen. Sie sind so etwas verteilt in den Kapiteln. Und zwar die erste Stelle finden wir im ersten Buch Mose, Kapitel 41, in dem Vers 45. Also 1. Mose 41, in dem Vers 45. Da lesen wir, er, der Pharao, nannte ihn, den Josef, Saphenat Paneach, und gab ihm zur Frau Asenat, die Tochter Potipheras des Priesters Zuun. Und dann im Vers 50, die zweite Belegstelle, und Josef wurden zwei Söhne geboren, bevor die Hungersnot kam. Die gebar ihm Asenat, die Tochter Potipheras des Priesters Zuun. Und er nannte den ersten Manasse, denn Gott, sprach er, hat mich vergessen lassen, mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Und den anderen nannte er Ephraim, denn Gott, sprach er, hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Und dann die letzte Stelle, die dritte Stelle im Kapitel 46, im gleichen Buch 1. Mose, Kapitel 46, Vers 20. Da lesen wir, und Josef wurde geboren in Ägyptenland, Manasse und Ephraim, die im Asenat gebar, die Tochter Potipheras des Priesters zu Un. Wir wollen nochmal stille werden. Wir möchten dir jetzt so von Herzen danken, Herr Jesus Christus, dass du mitten unter uns bist, und dürfen dich herzlich bitten, dass du uns jetzt diese Worte aufschließt, dass du uns sagen willst, was wir aus diesen Textpassagen für unser persönliches Leben auch in der neuen Woche lernen können. Und so wollen wir deinen herrlichen, deinen wunderbaren Namen loben, preisen und ehren. Amen. Ja, liebe Geschwister, was machen wir mit diesen drei Belegstellen? Ich weiß nicht, wie so eure jährliche Bibellese aussieht. Vielleicht geht der eine oder andere nach einem bestimmten Bibelleseplan vor. Wenn ja, dann wird er irgendwann mal auf diese Stelle stoßen, auf diese drei Stellen stoßen. Und was machst du dann? Bleibst du da stehen oder übergehst diese Stellen sehr schnell, weil du dir sagst, naja, dass ein Mann eine Frau bekommt und dass sie ihm Kinder gebärt, das geschieht millionenfach auf dieser Erde, also nichts Besonderes, also lesen wir weiter und dann kommt er vielleicht an andere Stellen, die ihm wesentlich interessanter erscheinen und wo er meint, er könnte wesentlich mehr für sein persönliches Leben daraus eben lernen. Aber wir müssen ja sagen, jedes Wort der Bibel ist inspiriert von Gott und jedes inspirierte Wort, ja, will uns etwas sagen, nicht, hat auch seine Bedeutung für uns und so eben auch hier, genau hier diese Frau und dieser Name hier, Asenat. Und gerade Namen, das wissen wir ja auch, liebe Geschwister, Namen sind in der Bibel Programm, das wissen wir. Und als ich an diese Textstelle kam, ja, was habe ich mir gedacht? Gehst du weiter, liest du drüber hinweg? Aber einerseits hat es mich hoch motiviert, auch mal gerade solche Textstellen anzugehen, nicht von denen man meint, naja, das ist ganz normal, was wir da lesen. Aber andererseits weiß man auch von vornherein nicht unbedingt, was einen da erwartet. Aber wiederum weiß man auch, dass man den lebendigen Gott da unterstützend und helfend und eingebender auf seiner Seite hat. Also, liebe Geschwister, gehen wir mal mit diesen drei Belegstellen, gehen wir mal ins Rennen. Was haben wir zunächst? Wir haben zunächst einmal die Geschichte von Josef. Und da denke ich, brauchen wir an dieser Stelle nicht allzu viel zu sagen, denn seine Geschichte ist uns ja bestens bekannt. Wir wissen, seit Kapitel 37 im zweiten Buch Mose läuft also seine Biografie. Josef, der elfte Sohn des Patriarchen, mit seiner ganz besonderen Berufung, die nun mal darin lag, dass er, ja, wie soll man sagen, dass er quasi als ein Rettungsinstrument von Gott also geplant war und er ihm dabei, ja, einen äußerst schwierigen Weg auferlegte. Wir sehen den Josef dort in der Großfamilie mit all ihrer Problematik bis hin zur Aggression. Nicht, dass seine eigenen Brüder, ja, ihn verkauften in dem Wissen, dass er da wirklich in Sklaverei landet und dort also untergeht. Und der Teenager kommt nach Ägypten, wird dort auf dem Sklavenmarkt verkauft, landet in Potiphars Haus. Wir wissen auch um die Geschichte mit Potiphars Frau. Und er landet aufgrund einer Verleumdung, er landet im Gefängnis und er lebt da, im Gefängnis, ja, er erlebt da Segnungen Gottes, die ihn also in dieser unerträglichen Situation eben nicht zerbrechen lassen. Und er erlebt auch diese eigenartigen Traumdeutungen, nicht die Josef als eine Chance von Gott ansah, aus diesem Gefängnis herauszukommen, was aber zunächst da wie eine Seifenblase zerplatzte. Und dann geschieht das Wunder, dass nach 2 Jahren Gefängnisaufenthalt der Pharao einen Traum hat. Der Mundschenk erinnert sich an Josef. Und Josef wird also in einer spontanen Aktion, wird er da aus dem Gefängnis herausgeholt. Und dann läuft alles weitere in einem atemberaubenden Tempo ab. Der Josef wird quasi, ja man muss schon sagen, so von der untersten Stufe, nicht als Gefangener mit Migrationshintergrund, wird er zum zweiten Mann in Ägypten, er wird also sozusagen Vize-Pharao. Und jetzt in den Staatsdienst der Ägypter ungefragt hineingestoßen, geschehen hier 2 Dinge. Er bekommt natürlich einen ägyptischen Namen, wir haben ihn gerade gehört, Safenath-Paneach, was so viel heißt, es spricht die Gottheit und er lebt. Was auch immer man in diesen Namen hinein interpretieren kann, sollte der Name Josef als einen Retter im Auftrage der Gottheit kennzeichnen, nicht, oder sah man in Josef selbst sogar denjenigen, der also Ägypten da irgendwie befreit. Aber was ich interessant finde, und da sehe ich das Wirken des lebendigen Gottes, was interessant ist, dass dieser Name Safenath-Paneach keine ägyptische Bezeichnung für irgendeine ägyptische Gottheit hat, was ja damals üblich war in diesem Lande. Und da sehen wir eben das Wirken Gottes wirklich im Hintergrund, dass nämlich die Betonung dieses Namens darauf liegt, dass es eben der Gott Josefs ist, der Ägypten bewahrt. Das war das Erste, dass er diesen ägyptischen Namen bekam. Und das Zweite, ja, es liegt förmlich auf der Hand, der Stellung im Staat entsprechend wird ihm natürlich auch eine angemessene Frau zugewiesen, die er nicht selber aussuchen konnte. Keineswegs. Die konnte er sich nicht selber aussuchen. Und das war eben keine andere als diese Asenath. Und diese beiden Namen, Asenath und Potiphera, und das überrascht uns jetzt natürlich nicht, das waren wirklich ägyptische Bezeichnungen für irgendwelche Götter und Göttinnen. Nicht Asenath, die ägyptische Bezeichnung für Athene, Potiphera übersetzt, der, den der Ra gegeben hat, und Ra, das wissen vielleicht einige von uns, war ein Schlüsselgott der Ägypter, nämlich der Sonnengott. Also soweit diese Geschichte des Josefs. Und wenn wir uns jetzt dieses Ehepaar, Josef und Asenath, vor uns sehen, dann müssen wir uns zuallererst klar machen, dass man sich schon viele, viele, viele Jahrhunderte vor uns Gedanken über dieses Ehepaar gemacht hat. Ich habe gelesen, es gibt sogenannte Pseudo-Epigraphen. Das sind Schriften, die parallel zum Alten und Neuen Testament entstanden sind, die auch einen gewissen Bezug zu diesen beiden Testamenten haben, aber ganz wichtig, die in keinerlei Weise mit der Qualität des Wortes Gottes auf eine Stufe zu stellen sind. Und nun gibt es innerhalb dieser Pseudo-Epigraphen gibt es einen hochinteressanten, ja man muss schon fast sagen Roman über dieses Ehepaar, der, so geht man davon aus, im ersten nachchristlichen Jahrhundert in einem jüdischen Kontext entstanden ist. Es gab nämlich ein Problem. Nach streng jüdischem Glauben hätte es diese Ehe gar nicht geben dürfen. So musste man es jetzt irgendwie hinbekommen, dass die Asenat jüdisch wird. Und so gibt es in diesem Roman eine dramatische Bekehrungsgeschichte. Nicht die Asenat wird zu einem Idealbild einer Proselytin, also einer Frau, die mit fremdländischem Hintergrund zum jüdischen Glauben kommt und somit für den Josef eine passende Frau ist. Kurz und knapp gesagt, also Asenat wird Jüdin, kann den Josef heiraten und sie sind somit ein ideales Ehepaar. Und wie ich gelesen habe, soll sie auch noch einen jüdischen Namen bekommen haben, den ich allerdings nicht habe ausfindig machen können. Er soll aber übersetzt heißen so viel wie Zufluchtsstadt. Also als Synonym, dass man ähnlich wie sie bei dem Gott Israel Zuflucht suchen kann. Und da fällt uns ja sofort eine biblische Geschichte ein, da sehen wir sofort ja eine andere Person vor uns, die tatsächlich solch eine Erfahrung gemacht hat und Zufluchtsort zum Gott Israels gefunden hat, nämlich die Ruth, wissen wir, kennen wir. Nur so merken wir eben, nicht wie dieser Autor des Romanes adaptiert, was er so in der Bibel da gefunden hat, um aus dieser Asenat Ähnliches zu machen, wie es bei der Ruth ist, damit das alles stimmig ist, damit das alles passt. Soweit, so gut. Jetzt sind wir richtig gut informiert. Und jetzt erneut diese Frage. Was machen wir jetzt mit diesen drei Belegstellen? Was wir auf jeden Fall nicht machen, was der Autor dieses Romanes eben im ersten nachchristlichen Jahrhundert gemacht hat, dass wir versuchen, irgendetwas herauszufinden, damit es für uns passend ist, sondern wir nehmen diese Geschichte, wir nehmen diese Ehe, wir nehmen diese Frau, um wesentliche Themen anzureißen, die an dieser Frau sichtbar, die an dieser Frau erkennbar werden. Und jetzt kommt ein entscheidender Zusatz. Ohne zu wissen, wie das alles in der Ehe von Josef und Asenat abgelaufen ist. Ohne Fantastereien, wie es in der Ehe gelaufen haben könnte. Denn, was die Ehe anbetrifft, wir wissen relativ wenig darüber, eigentlich gar nichts. Aber das wollen wir versuchen. Das wollen wir versuchen, wirklich ganz entscheidend, auch für uns, entscheidende Themen anzureißen, die an dieser Frau erkennbar werden. Und das erste Thema ist, liebe Geschwister, dass mit dieser Frau die alte Welt, oder man könnte auch sagen, die Welt ohne Gott, die Welt ohne Gottes Geschichte erkennbar wird. Denn diese Frau war ja nicht irgendwer. Und im Judentum wird sie als wunderschöne Frau dargestellt, traumhaft beschrieben. Ja, wie überhaupt so die Patriarchenfrauen ja wunderschön beschrieben werden. Wie gesagt, wir kennen nicht viel von ihr, aber was wir zunächst mal wissen, ist, dass sie aus der top-ägyptischen Aristokratie stammt. Das wissen wir. Denn diese Priesterschicht ist ja nicht irgendwas. Wir sind hier in On, später umbenannt in Heliopolis. Nicht? Das war das Zentrum des Sonnenkultes. Und wenn die Pharaonen nicht sowieso aus priesterlichem Geschlecht stammten, da wurden sie spätestens, wenn sie Pharao wurden, in diese Priesterschicht, in diesen Priesterkult also hineingenommen. Es gab nämlich damals nicht diese Trennung zwischen priesterlich, querstrich kultureller Seite andererseits, einerseits und säkularer Welt andererseits, sondern der Pharao war unmittelbar erster Vertreter dieses Sonnenkultes. So, und wenn jetzt der Pharao vom Priester von On die Tochter anfordert, damit da eine Ehe geschlossen werden kann, gelingt es ihm natürlich, seinen Kandidaten da in diese Aristokratie hineinzuheben, hineinzuhieven. Und das kann man ja irgendwo auch nachvollziehen. Und es ist ja auch politisch irgendwie klug, dass er das so macht. Denn er muss ja jetzt versuchen, aus diesem Josef mit Migrationshintergrund irgendetwas zu machen. Der war ja zunächst einmal gesellschaftlich nichts. So, und jetzt gibt der Pharao dem Josef diese Asenath zur Frau. Und die Asenath selbst, ihr Name ist ägyptisch rein rassig. Sie ist echt in Ägypten beheimatet und ihr Vater ist noch Oberpriester, also Aristokratie pur. Und vielleicht war es damals die Top-Hochzeit, so wie wir das ja heute auch in manchen europäischen Adelsgeschlechtern auch noch erleben können. Aber, liebe Geschwister, genau das ist die alte Welt, genau das ist die Welt ohne Gott, das ist die Welt ohne Gottes Geschichte. Das ist religiöser Kult pur ohne den lebendigen Gott. Und mit Asenath sehen wir jetzt die ganze ägyptische Hochkultur, die Aristokratie, inklusiv Priester, nicht das Zentrum, nicht Heliopolis, nicht das ganze Flair sehen wir da auf uns zukommen. Nicht die Welt ohne Gott, ja, wir müssen das auch so sagen, mit all ihrer Schönheit, mit all ihrer Faszination. Und das geht bis in die heutige Zeit hinein, liebe Geschwister. Ausstellungen hier, Ausstellungen dort, nicht Italien hier, Griechenland da und was weiß ich, Türkei hier und Ägypten dort. Und die Menschen reisen hin, schauen sich das an, sind beeindruckt. Da steht ganz bei manchen ganz oben auf der Urlaubsliste, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, das ist ja auch interessant. Aber doch gleichzeitig, liebe Geschwister, doch gleichzeitig wissen wir um diese geistliche Lehre, gleichzeitig wissen wir um die Erbärmlichkeit dieser Welt, dass da geistlich nichts ist. Und gehen mit dem Apostel Paulus. Gehen wir ins Neue Testament hinein und lesen in Epheser 4, Vers 17. Ihr dürft jetzt nicht mehr leben, wie die Heiden, die leben, und jetzt kommt dieser paulinische Fachausdruck, die leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und das müssen wir ganz klar sehen und begreifen, liebe Geschwister. Mit der Asenath wird uns eine Welt präsentiert, die bei all ihrer Schönheit und Faszination im Bezug auf den lebendigen Gott geistlich, ja, leer, hohl ist. Und dann schreibt der Apostel Paulus ja weiter in Epheser 4 nach Vers 17. Ihr Verstand ist verfinstert. Dass wir das jetzt nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass die dumm sind. Nicht, schauen wir uns einmal die ägyptische Hochkultur an. Nicht hochintelligent, enorm begabt, in allen Bereichen, in allen Ressourcen. Ich denke mal, wenn die unsere Möglichkeiten gehabt hätten von heute, da könnten wir uns heute wirklich eine Scheibe von abschneiden. Es war also keine Frage des IQ. Aber sie haben keinen Zugang zur Gotteswelt. Das ist mit verfinstertem Verstand gemeint. Und dann lesen wir weiter in Vers 18. Sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Das heißt, dass zwischen der gesamten ägyptischen Hochkultur und dem lebendigen Gott ein ganz, ganz tiefer Graben liegt. Sie sind eben nicht zu Hause beim lebendigen Gott. Wodurch? Es geht weiter. Der Apostel Paulus sagt, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist. Das heißt, da ist überhaupt kein Wissen da. Überhaupt nichts. Nicht? Und so kann Mose in seiner großen testamentarischen Verfügung sagen, wo ist das jemals gewesen, dass Gott sich einem Volke offenbart und mit ihm geredet hat? Und liebe Geschwister, wir wären heute genauso unwissend, wenn sich der lebendige Gott dieses Volk nicht erwählt hätte mit seiner Torah, mit seinem Gesetz und so weiter, die ja auch für uns gültig sind. Und alles, was daraus folgte, bis hin zu unserem Herrn Jesus Christus und seinem Erlösungswerk auf Golgatha. Wir wären heute genauso unwissend. Und der Apostel Paulus schließt dann in diesem Vers mit den Worten, dass sie auch in der Verstockung ihres Herzens sind. Das ist ja auch interessant. Jetzt kommt neben dieser passiven Seite, also durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, also kein Wissen über den lebendigen Gott, kommt auch jetzt noch die aktive Seite hinzu, dass sie sagen, wir wollen das auch so. Wir wollen das auch so. Und wir kennen ja diesen einen Pharao, Nicht der gesagt hat, ja, wie sollte ich, der ich zum Sonnengott gehört, nicht wie sollte ich in irgendeiner Art und Weise irgendeinem anderen Nomadengott irgendwie entgegenkommen, wie sollte ich? Und das ist so diese Haltung, wir wollen das auch, und das erlebst du doch heute hautnah, wir wollen das auch, dass es mehrere Lebensgemeinschaften gibt. Wir wollen es auch, dass es also viele Geschlechter gibt. Und so kannst du das fortsetzen. Du hast das Thema genauso gut wie heute auch. Genauso. Und das alles, liebe Geschwister, das alles präsentiert uns zunächst mal diese Asenath-Welt. Wir müssen sie nicht judaisieren, wir müssen auch ihre Geschichte nicht schön schreiben, liebe Geschwister, sondern wir müssen ganz, ganz nüchtern wissen, dass diese Frau zuallererst für Menschen steht, die keine Begegnung, keine Beziehung mit dem lebendigen Gott haben. Solch ein Leben, das kann glanzvoll sein, es kann herrlich sein, es kann fernsehreif sein, ohne Frage. Und das ist jetzt nicht irgendwie beleidigend gemeint, keinerweise, aber wahrnehmend, liebe Geschwister. Nicht? Und dass solche Menschen mit der Zeit abstumpfen und sich Ausschweifungen jeglicher Art hingeben, das sehen wir bis heute. Ich denke, da brauche ich keine Beispiele für zu geben. Das ist also das erste ganz wichtige Thema, was wir an dieser Frau erkennen, was wir an dieser Frau sehen, nicht diese Welt ohne Gott, diese Welt ohne Gottes Geschichte. Aber es kommt ein zweites großes Thema, was an dieser Frau erkennbar wird, das ist nämlich in ihrem Leben eine Zäsur, ein Einschnitt in ihrem Leben gab. Und das war eben dieser Tag. Die Asenath wurde ja bestellt. Die Ehe wurde ja arrangiert. Lesen wir ja ganz klar im Vers 45. Da heißt es ja, er, der Pharao, gab ihm, Josef, zur Frau Asenath. Nicht der Vater gab, nicht die Asenath wollte, nicht der Josef wünschte sich das, sondern der Pharao, der Gottesstatus hatte, gab. Nicht? Und damit war die Zäsur geschaffen, die also jetzt in das Leben dieser Frau hineingriff. Und wir, liebe Geschwister, wir Jesusleute, wir wissen doch, wer diese Zäsur geschaffen hat. Dieser Pharao ist ja nur ein Instrument von den unendlich vielen Instrumenten in der Hand unseres lebendigen Gottes. Wir sehen hier diesen lebendigen Gott, der durch ein säkulares Ereignis ja tatsächlich seine Geschichte schreibt und macht. Und das ist auch ganz wichtig für uns zu begreifen, dass unser Gott in seiner Nutzung der Möglichkeiten, nicht von Material oder Personen, keine Einschränkung unterliegt. Psalm 119, Vers 91, da heißt, denn es muss dir alles dienen. Denn es muss dir alles dienen. Er kann alle Möglichkeiten der Schöpfung ausnutzen, und wenn ihm dann noch irgendetwas fehlen sollte, dann schafft er es eben. Dann schafft er es eben. Und er kann alle Wesen nutzen, liebe Geschwister, die für uns unsichtbaren in seiner jenseitigen Welt, alle Engelgestalten in jeglicher Form und bis hin zu den Menschen. Auch das müssen wir verstehen, unser lebendiger Gott hat sich nie und nimmer aus der säkularen Welt verabschiedet. Er regiert überall, und wenn er will, dass der Pharao eine Ehe arrangieren, schließen soll, dann geschieht es. Dann geschieht es. Und wir kennen doch genügend Beispiele, liebe Geschwister, genügend Beispiele aus der Bibel, dass Gott mit allem operieren kann. Nicht so kann Gott dem Propheten Jesaja zur Zeit, als das assyrische Weltreich herrschte, locker sagen, welcher Herrscher im übernächsten Weltreich, und das waren circa 160 Jahre, regieren wird. Und wir wissen, wenn wir etwas an Geschichte interessiert sind, dass nach den Assyrern kamen erst einmal die Babylonier. Und dann kamen die Perser, und dessen erster König der König Kyros war, unter dem dann das Volk wieder zurückgehen konnte in das gelobte Land. Als Gott das nämlich voraussagte, da war der Kyros noch gar nicht geboren, geschweige denn, dass irgendjemand etwas vom Persischen Reich wusste. Doch Gott konnte ganz locker sagen, das machen wir so. Und wir werden das so machen, dass der Kyros auf die geniale Idee kommt, ein Religionsedikt zu erlassen, aufgrund dessen ihr wieder nach Israel zurückkehren könnt. Und genau das geschah ja im Jahr 539 vor Christus. Kommt der Kyros auf diese aus seiner Sicht geniale, inspirierende Idee, nicht dieses Religionsedikt schreiben zu können, was auch geschieht. Und jetzt? Und denkt, dass er das handelnde Subjekt ist. Liebe Geschwister, was für ein fataler Irrtum bis in unsere Zeit hinein, was für ein fataler Irrtum für alle Mächtigen, alle Despoten, alle Politiker, aller Couleur bis in unsere Zeit hinein. Da kannst du nehmen, wen du willst. Da kannst du den Xi Jinping aus China nehmen, den Kim Il-jung aus Nordkorea, den Macron, Biden, wie sie alle heißen, Putin, Zelensky und unseren Scholz. Sie alle sind der Ansicht, wir sind das handelnde Subjekt. Was für ein fataler Irrtum, liebe Geschwister. Und stolz war damals auch der Kaiser Augustus, als er meinte, auf diese geniale Idee der Steuerschätzung zu kommen. Der wusste gar nicht, warum er Geld zählen musste, weil nämlich Gott das dazu verwendet hat, dass zum richtigen Zeitpunkt durch alle Schwangerschaftsmonate und Tage hindurch das Ehepaar Maria und Josef in dem Ort Bethlehem ankam, damit entsprechend der Verheißung das Kind auch wirklich dort zur Welt kommt. Nicht, und so kannst du noch viele, viele Beispiele nehmen. So siehst du die Esther mit ihrer verrückten Haremsgeschichte und du stehst daneben und denkst, das darf doch alles nicht wahr sein, das kann doch nur katastrophal enden. Und plötzlich ist Gott im Harem und schreibt und macht da seine Geschichte und den Ausgang der ganzen Geschichte kennen wir. Ja, und da sage einer, Gott macht nicht das, was er will. Wir werden nicht alles verstehen. Wir werden auch nicht alles nachvollziehen können, liebe Geschwister. Aber was uns hier entgegenkommt, ist das Staunen, dass unser Gott immer und überall regiert. Unser Gott ist sehr aktiv in Brüssel dabei. Nicht? Er weiß auch, was in Moskau und in Kiew läuft. Es macht ihm auch keine Sorge, was da in Washington abgeht. Und er hat auch alles ergriffen, was da in Ankara oder in Istanbul läuft. Glauben wir das? Und so kommt in das Leben dieser Frau, dieser Asenat, diese Zäsur, dieser Einschnitt in ihrem Leben. Das zweite große, wichtige Thema, was an dieser Frau sichtbar wird. Und mit diesem zweiten Thema ergibt sich natürlich automatisch das dritte Thema in Form einer Frage, wie geht jetzt diese Frau mit dieser Zäsur um? Das ist ja eine ganz entscheidende Frage und dahinter verbirgt sich dieses Stichwort der Herausforderung. Der Mensch ist ja nicht passiv. Gott schaltet den Menschen ja nicht einfach ab. Nochmal, wir wissen nicht viel über Asenat. Was wir aber erkennen hier, dass sie in diese Geschichte hineingegangen ist und die Herausforderung insofern angenommen hat, dass sie ihren Kindern als Priestertochter von On, was für einen Namen gegeben hat. Oder sagen wir es mal andersherum. In der Regel ist es im Alten Testament ja so, dass die Männer den Namen gegeben haben. Dass sie also diese Namensgebung so akzeptiert hat. Und wir können die Frage noch radikaler stellen. Welche Kultur gewinnt jetzt bei dieser Namensgebung? Und da müssen wir dann ganz erfreut feststellen, nicht, dass die Kinder jetzt diese Namen bekommen, Ephraim und Manasse, nicht als Zweitnamen. Ephraim und Manasse, ich denke, hebräischer, jüdischer geht es nicht, liebe Geschwister. Und dieses Stichwort von der Herausforderung zeigt mir nun, wie jetzt mit meiner Person die Gottesgeschichte in mein Leben da hineingreift. Da ist jetzt das Puzzleteil, das mir der lebendige Gott dahinlegt und sagt, ich beginne jetzt mit dir eine Geschichte. Und ich darf jetzt mit meiner Person dieses Puzzleteil oder dieses Puzzleteile, darf ich jetzt wirklich in die Hand nehmen und dieses Leben, was Gott durch seine gnädige Zäsur, durch seinen gnädigen Eingriff gegeben hat, bauen. Und so bin ich aktiv dabei. Und liebe Geschwister, das gehört zur Würde, zum Adel, zur Qualität des Menschenlebens aus der Sicht des Gottes. Wunderbar, wie das hier also wirklich zum Ausdruck kommt. Und nun kommt ein Thema zur Sprache, das die Asenat jetzt mit dem Stichwort Zugehörigkeit zur Familie Gottes in Verbindung gebracht wird. Um nochmal auf diesen jüdischen Roman zurückzukommen. Man muss jetzt nicht diese Frau, nachdem wir so etwas von ihr in der Bibel entdeckt haben, wenn es auch nicht viel ist, man muss sie jetzt nicht mit einer eigenartigen Konvertierungsgeschichte passend machen. Man muss jetzt nicht krampfhaft versuchen, ihren Mangel, Klammer auf, keine Jüdin, Klammer zu, irgendwie zu beseitigen. Wenn wir nämlich jetzt in diese drei Textpassagen hineinschauen, dann stellen wir nämlich genau das Gegenteil. Es wird gar nicht dieser Versuch unternommen, nicht diesen Mangel zu beseitigen. Nicht, man hätte ja schon bei der zweiten und dritten Nennung gar nicht mehr sagen müssen, diesen Zusatz nicht Priester des Ohn oder Tochter des Potipheras, des Priesters zu Ohn. Hätte man ja darauf verzichten können. Aber nein, wir stellen fest, dreimal wird der Name Asenat genannt, dreimal wird gesagt, dass sie die Tochter des Potipheras ist und dreimal wird ausdrücklich betont, nicht eben hier Priester zu Ohn. Und man fragt sich natürlich automatisch, warum wird das nicht verschwiegen? Weil diese Geschichte mit dieser Frau letztlich eine Geschichte der Gnade des lebendigen Gottes ist. Die Tochter Potipheras, des Priesters Sohn, ist nun die Frau des Patriarchensohnes Josef und hat ihm zwei echte Stammhalter ins Leben hineingegeben, Ephraim und Manasse. Ja, das ist schon wirklich... Da ist schon der lebendige Gott wirklich zu loben. Und liebe Geschwister, wir wissen doch um Frauen in der Bibel. Insbesondere um Frauen im Stammbaum Jesu Christi. Tamar, Rahab, Ruth, Bathseba. Die beiden ersten, mal ganz vorsichtig ausgedrückt, äußerst problematischer Lebenswandel. Bei Ruth, naja, wir wollen die Begebenheit in der Nacht bei Boas nicht näher interpretieren. Bathseba, die für uns mehr Opfer als Täterin ist und noch halbwegs gut wegkommt. Aber sie ist immerhin die Frau, aus der der König kam, der nachher die Geschäfte nach David weiterführt, nämlich den Bau des Tempels Salomo. Eigentlich dürften diese Frauen gar nicht da im Reiche Gottes sein. Aber da sehen wir die Gnade Gottes. Der Apostel Paulus, jetzt natürlich nicht im Stammbaum Jesu Christi, der war sicherlich auch nicht stolz auf seine Vergangenheit, aber er ist ein Beispiel für die Gnade Gottes, dass er sagen konnte, seht, das bekommt die Gnade Gottes hin, Zugehörigkeit zur Familie Gottes, eigentlich dürfte ich da gar nicht drin sein. Und so gibt es in der Bibel viele solcher Geschichten der Gnade Gottes. Wir wissen doch, aus welchem Stamm der erste König Israels kam, Saul. Das war der Stamm Benjamin. Und dieser Stamm Benjamin, liebe Geschwister, das war doch ein unmöglicher Stamm. Lesen wir nun mal die entsprechende Passage im Richterbuch durch. Und ausgerechnet aus diesem Stamm, mit seiner amoralischen Geschichte, nicht erwählt sich der lebendige Gott seinen ersten König. Er hatte doch 11 andere, ich sag's mal, schöne Stämme. Nein, ausgerechnet Benjamin. Und das ist wichtig für uns zu begreifen. Wir brauchen keine jüdische Geschichte, die irgendwie versucht, Mängel zu beseitigen. Wir brauchen keine Geschichten schön zu schreiben, sondern wir brauchen den lebendigen Gott, der eine Zäsur gnadenvoll schafft und sagt, so mache ich das. Und das zeigt uns immer wieder die Größe und die Schönheit der Gnade Gottes. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was in der Asenat-Geschichte wirklich zum Vorschein kommt. Und ein vorletztes Thema, was wir anreißen wollen, liebe Geschwister. Jetzt beginnt die neue Welt. Wir sprachen ja ganz am Anfang von der alten Welt, von der Welt ohne Gott, ohne Gottesgeschichte. Jetzt beginnt die neue Welt, die Welt mit Gott. Wohlgemerkt, man kann es nicht oft genug betonen, Wir wissen nicht, wie Asenath die neue Welt gelebt hat. Das sagt uns die Bibel nicht. Und spekulieren wollen wir hier nicht an dieser Stelle. Nicht, wir machen die Asenath nicht zu einer gläubigen Jüdin oder zu irgend sonst etwas. Aber das Thema, das können wir nennen, nämlich die neue Welt jetzt ganz wirklich zu leben. Das ist das Thema für alle Jesusleute und damit auch für uns. Wenn der lebendige Gott mir ein neues Leben geschenkt, wenn er mir eine Zäsur gegeben, wenn seine Gnade an mir erwiesen ist, dann gilt es auch jetzt in dieser neuen Welt ganz zu leben, liebe Geschwister. Römer 12, Vers 1 und 2, da sagt uns der Apostel Paulus, ich ermahne oder ich ermutige euch oder ich fordere euch auf, liebe Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leben hingebt als ein Opfer, nicht nur 1% für den lebendigen Gott und den Rest des Lebens gestalten wir selbst. Und dann heißt es weiter, das sei euer vernünftiger Gottesdienst, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern macht eine Veränderung eures Denkens durch. Und wir kennen ja auch diesen Fachausdruck dafür, Metamorphose. Das ist ein Begriff, der vor allen Dingen auch immer wieder in der Biologie auftaucht. Und da ist natürlich jetzt die Frage an jeden Einzelnen von uns, ist dieses Leben ganz bei mir angekommen? Ganz bei mir angekommen, in allen Bereichen meiner Persönlichkeit. Kein Raum meines Lebens, durch das der Herr Jesus Christus mich freudig mit mir durchgehen kann. Du hast mir vergeben, du hast mich angenommen und jetzt will ich in dieser neuen Welt im Lichte wandeln, im Lichte leben. Und ein letztes, liebe Geschwister, Thema, das an dieser Frau erkennbar wird, das ist die Teilhabe an der Gottesgeschichte. Teilhabe an der Gottesgeschichte, das darf sie erleben. Denn diese beiden Jungen, Ephraim und Manasse, ja, die waren ja eine große Freude für den Josef. Ich meine, das können wir uns vorstellen. Nicht, wie war die Seele dieses jungen Mannes zusammengequetscht? Nicht diese Zeit da in der Versklavung, die Zeit da in diesem Gefängnis, nicht, dass er sich quasi von Gott und den Menschen verlassen fühlte. Und jetzt kommen durch die Asenath, kommen jetzt diese beiden Jungen da auf die Welt. Manasse. In dem das Wort für vergessen steckt, jetzt nicht im negativen Sinne gemeint, sondern er hat mich vergessen lassen, indem er Gutes hat geschehen lassen. Und dann Ephraim, was übersetzt heißt, er hat mich wachsen lassen. Ich habe auch gelesen, dass darin in diesem Namen auch noch das Wort steckt für Doppelfrucht. Und das ist insofern hochinteressant aus folgendem Grund. Jetzt geschieht ja Folgendes. Nicht nur, dass diese Frau Teil hat am Leben des Josef, sondern wir wissen ja, wie diese Geschichte weitergeht. Es kommt ja der Zeitpunkt, wo der Großvater der beiden Jungen, die inzwischen zu Männern herangereift sind, kommt und Folgendes sagt. Diese beiden Jungen nehme ich statt deiner, Josef. Ich erfinde einfach einen neuen Stamm. Und wir wissen, den Stamm Josef gibt es nicht. Es gibt den Stamm Ephraim und von Manasse. Es fand sozusagen, ja, das ist so eine Verdoppelung statt, durch diesen Spruch des Großvaters. Aber alles eben von Gott prophetisch vorausgesagt und von Gott prophetisch gelenkt. Und wer war jetzt daran unmittelbar beteiligt, an diesem Wunder der Gottesgeschichte? Ja, diese Frau, Asenath, plötzlich war sie mit drin in dieser Gottesgeschichte. Und ihr ursprünglich kleines, nichtiges, priesterliches Tochterleben, nicht, was irgendwann mal in der Wüste Ägyptens versandet wäre, nicht, das bekommt jetzt den Glanz der Teilhabe an der Geschichte Gottes. Und liebe Geschwister, wenn unser Herumkrabbeln auf diesem Planeten, wenn das wirklich diesen Glanz, diesen Hauch der Ewigkeit bekommt, wenn uns der lebendige Gott liebevoll mit einplant in die Realisierung seiner Gottesgeschichte, das ist doch wunderbar, das ist doch des Lobens und Dankens wert. Vorhin haben wir es schon mal gesagt, das macht den Wert, das macht die Qualität unseres Lebens aus. Nur das Reich Gottes bleibt, alles andere kommt in die Mülltonne. Teilhabe an der Geschichte Gottes, liebe Geschwister. durch das Mitarbeisein an der Aufrichtung der Gemeinde Jesu, durch Gebet in der Gemeinde Jesu, durch Mitarbeit in der Gemeinde Jesu, wie auch immer er das bei dir und mir macht. Und sie, die Asenath, hat tatsächlich das so komplett andere Leben erfahren, erleben dürfen. Das alte Leben, Vergänglichkeit, Nichtigkeit, verfinsterer Sinn, ein paar Jahrzehnte hier auf diesem Erdboden leben, dieser kleinen Welt, Deckel drauf, Ende, Feierabend aus. Oder das neue Leben. Das heißt, die Zäsur, dieser Eingriff, Gott tritt gnädig in dein Leben hinein, kein Schönschreiben der Situation, Teilhabe an der Geschichte Gottes, rein in die Frucht, rein in das Bleibende, rein in das Ewige. Jetzt mal ein letzter Gedanke und jetzt stehen wir mittendrin in Matthäus 7. Mittendrin in Matthäus 7. Auf den alten Weg der Priestertochter zu On gehen ganz, ganz viele, geht die Mehrheit dieser Menschheit. Und dann gibt es noch diesen anderen Weg. Diesen schmalen Weg, den eben nicht viele gehen, aber es ist der Weg, der in die Ewigkeit führt, der in den Himmel führt, der zum lebendigen Gott führt. Liebe Geschwister, ich wünsche euch viel Freude beim Nachdenken über Asenath und über die Themen, die mit ihr verbunden sind, die bei ihr erkennbar werden. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, danke für die ganz, ganz unterschiedlichen Personen, die du uns in der Bibel gegeben hast. Dass du uns mit diesen Personen Anstöße gibst, über Wesentliches nachzudenken. Natürlich sehen wir mit dieser Frau unsere eigene Geschichte. Du hast uns herausgeholt aus der Finsternis. Du hast uns die Begegnung mit dir geschenkt. Du hast uns teilhaben lassen an deiner Geschichte. Und dafür danken wir dir. Und jetzt gib uns, jetzt schenk uns die Freude, deine Welt, deine neue Welt in allen Zügen einzuatmen. Hol uns immer wieder heraus aus der Nichtigkeit unseres Sinnes. Gib uns wirklich Freude an der Teilhabe deines Reiches, damit Bleibendes geschieht und wir dir auf diesem besonderen Weg entgegengehen dürfen. Und dafür geben wir dir alle Ehre und loben und preisen dich. Amen.